Doch während der Zeit, als ich Giacometti täglich Modell saß, passte sich Annette unserem Rhythmus immer mehr an. War sie früher abends allein essen gegangen, während ihr Mann in seiner Arbeit versank, wartete sie nun, bis er fertig war, egal wie spät es wurde, und begleitete uns auch spät Nacht noch ins Restaurant. Irgendwann verzichtete sie ganz darauf, auszugehen oder ihre Freunde zu treffen, und so verbrachten wir Tag und Nacht miteinander. Während Giacometti verzweifelt mit meinem Gesicht kämpfte, hörte sie im Nebenzimmer Musik, las oder strickte. Hin und wieder kam sie rüber ins Atelier, um zu gucken, wie es mit der Arbeit ihres Mannes voranging und wie ich mich als Modell machte, sah nach dem Ofen, sagte 2, 3 Worte und verschwand wieder in ihrem Zimmer. Giacometti blickte ihr mit einem Lächeln nach und sagte, während er malte, »Annette mag sie, das sieht man. Ich mag Annette auch sehr, aber sie liebt Annette. Das hindert sie aber nicht daran, auch sie zu lieben. Im Gegenteil, ich halte es für ganz natürlich, dass Annette sie liebt, denn ich mag sie ja auch. Zumindest hat sie in den letzten 10 Jahren nicht ein einziges Mal darauf gewartet, bis ich mit meiner Arbeit fertig wurde, um spät nachts noch mit mir essen zu gehen. Aber jetzt, sagte er unwirsch, wie um unnötige Gedanken zu verscheuchen, komme ich mit dem Malen nicht voran. Ich kann mich überhaupt nicht konzentrieren. Mist! Eines Tages geschah etwas Überraschendes. Es war Anfang November. Die Welt befand sich aufgrund der Suezkrise und des Einmarsches in Ungarn in Aufruhr. Ich wusste immer noch nicht recht, wie es weitergehen sollte, weil ich nach wie vor in Paris war, obwohl ich eigentlich schleunigst nach Japan zurück musste. Giacometti kam zunehmend schlechter mit seiner Arbeit voran und war vollkommen erschöpft und erledigt von seinem entsetzlichen Kampf gegen die Verzweiflung. Als ich eines Nachmittags wie gewöhnlich zum in der Nähe des Ateliers gelegenen Café schlenderte, saßen die beiden schon da. »Tut mir furchtbar leid, aber ich habe gerade erfahren, dass ich heute Abend unbedingt jemanden treffen muss«, sagte Giacometti verärgert. »Ich kann Sie heute Abend leider nicht malen, auch wenn ich gar keine Lust auf das Treffen habe. Aber ich komme wohl nicht drum herum. Es ist wichtig. Wir müssen heute eine Pause machen, auch wenn sich die Arbeit dadurch verzögert. Bitte verzeihen Sie mir.« Er war wütend wegen dieser Sache, einen ganzen Abend nicht malen zu können. Für mich, Verzeihung hin oder her, war es ein unerwarteter Glücksfall, einen Abend frei zur Verfügung zu haben und nicht mehrere Stunden reglos posieren zu müssen. Ich gab mir Mühe, mir meine Freude nicht anmerken zu lassen und sagte, ich verstehe, kein Problem, ich werde mir die Zeit schon irgendwie vertreiben. Wir können ja etwas zusammen machen, sagte Annette, die unser Gespräch mit angehört hatte, voller Tatendrang. Während sich Alberto um seine Sachen kümmert, können ja Naihara und ich etwas unternehmen. Wie wär's mit einem Konzert? Was wird denn gegeben? Schnell suchte sie in der Zeitung nach den Ankündigungen. Da ich nichts vorhatte, beschlossen wir, gemeinsam in ein Konzert zu gehen und Giacometti später in Saint-Germain-des-Prés zu treffen. An diesem Nachmittag arbeitete Giacometti wie üblich unter Qualen weiter an meinem Bild und verließ dann abends, immer noch wütend darüber, dass er nicht weitermalen konnte, das Haus. Annette und ich ruhten uns einen Moment lang in ihrem Zimmer aus, dann aßen wir in unserem Café ein Sandwich und liefen danach bis zur Salle Gaveau, wo die Fisk Jubilee Singers einen Auftritt hatten. Die Musik war großartig, die Atmosphäre herrlich. Während des Konzerts herrschte eine angenehme Spannung und Aufregung und in den Pausen feierten alle ausgelassen. Dieses Paris war völlig anders als jenes von Giacometti, das graue, verschlossene Atelier. Kurz vor Mitternacht war das Konzert zu Ende und als wir mit dem Taxi von der Salle Gaveau über die Seine nach Saint-Germain-des-Prés fuhren, legte ich meinen Arm um Annettes Schulter. Sie schmiegte sich ganz natürlich an mich und wir küssten uns. Heiße, heftige Umarmungen. Und dann blieben wir lange ineinander verschlungen, während das Taxi durch die dunklen Straßen fuhr. Als wir beim Café de Flore in Saint-Germain-des-Prés ankamen, saß Giacometti schon da und blätterte mit mürrischer Miene in seiner Zeitschrift. Sein Treffen, sagte er, sei früher zu Ende gewesen, als er gedacht, er sei ins Atelier zurückgefahren und hätte bis eben gearbeitet. Die Erschöpfung der tagelangen Arbeit war ihm tief ins Gesicht und in den Körper geschrieben. Ach, es ist wirklich schade, dass ich heute nicht arbeiten konnte, stellte er verärgert fest. Dafür müssen wir morgen richtig ran. Dann zeichnete er mit seinem Füller mein Gesicht auf die Zeitschrift, die er gerade gelesen hatte. Es war fast zwei. Giacometti sagte, er wolle noch in eine Bar, um einen Brief zu schreiben. Er hatte immer die Nouvelle Revue Française oder Le Temps Moderne in seiner Manteltasche stecken und dazwischen ein paar Seiten Briefpapier, um nach dem Abendessen seine Korrespondenz zu erledigen. Doch da er so erschöpft bzw. so besessen von seiner Arbeit war, kam er nie dazu. Er musste unbedingt seiner Mutter in den Schweizer Bergen schreiben, hatte es aber immer wieder aufgeschoben. Wir liefen zum Montparnasse, wo Giacometti in einer Gasse verschwand, um seinen Brief in Angriff zu nehmen. Bisher war Annette in solchen Situationen immer nach Hause gefahren, während ich noch einen kleinen Spaziergang machte, bevor ich in mein Hotel zurückkehrte, um schlafen zu gehen. Doch an diesem Abend wollte Annette nicht heim. »Ich komme mit zu Ihnen«, sagte sie. Ich klingelte an der Tür meines Hotels, gab dem alten Portier dreimal so viel Trinkgeld wie sonst und auf leisen Sohlen stiegen wir hoch in mein Zimmer. Obwohl wir im fünften Stock waren, herrschte dort eine dunkle Ödnis wie tief auf dem Meeresboden. Ich war müde und legte mich, so wie ich war, aufs Bett. Annette guckte sich neugierig um, sah zum Fenster hinaus, begann dann, sich auszuziehen, legte blitzschnell all ihre Kleider ab und schlüpfte zu mir ins Bett. Wir waren wie zwei Fische in den Tiefen des Meeres. Kein Laut und kein Licht drang zu uns. Oder wir befanden uns in der Koje eines Schiffes auf der Fahrt über den Pazifik. Es schaukelte leicht und niemand wusste, wohin die Reise ging. Ich erzählte Annette von meinen Fantasien, zusammenhanglos, so wie sie mir in den Sinn kamen. Und sie lauschte meinen albernen Geschichten. Sie selbst sprach über praktische Dinge, ihr Leben mit Alberto, darüber, dass sie mit mir nach Japan fahren wolle, aber Alberto jetzt nicht verlassen könne. Nach etwa einer Stunde sagte sie, Alberto soll sich keine Sorgen machen, und kleidete sich schnell wieder an. Sie hatte schon ihren Mantel an und stopfte gerade ihre Strümpfe und den BH in die Manteltaschen, als sie plötzlich schelmisch lachte und sagte, »Das muss ich gleich Alberto zeigen.« Über alles, was sie erlebte, musste sie Alberto genauestens Bericht erstatten, egal was es war. Auch ich zog mich an und zusammen verließen wir das Hotel. Ich bot ihr an, sie nach Hause zu begleiten, aber sie sagte, dass sie das alleine schaffe und stieg um 4 Uhr morgens forsch in ein Taxi. Ihr Schal, den sie sich um den Kopf gebunden hatte, flatterte im kalten Nachtwind, und dann fuhr sie winkend davon. Ich ging in eine Bar in der Nähe, bestellte mir einen Whisky und versuchte, über die unvorhergesehene Sachlage nachzudenken. Vor allem machte ich mir Sorgen, wie Giacometti das Ganze aufnehmen würde. Als ich am nächsten Tag um die gewohnte Zeit in unserem Café erschien, war er alleine und las Zeitung. Wir begrüßten uns. Ich setzte mich neben ihn, bestellte einen Kaffee und sagte, »Hat Ihnen Annette von heute Nacht erzählt? Sie ist noch zu mir gekommen, nachdem wir uns getrennt haben.« »Ja, ich habe davon gehört«, antwortete er gut gelaunt. »Ich wollte gestern ja noch einen Brief schreiben, aber es ging nicht. Also bin ich relativ früh nach Hause zurückgefahren und habe noch gearbeitet. Später kam Annette und hat mir alles genau erzählt. Sie war richtig aufgekratzt. Jetzt putzt sie gerade das Atelier. Sie kommt bestimmt gleich.« »Und Sie sind mir nicht böse?«, fragte ich. »Ich Ihnen böse?«, fragte Giacometti überrascht zurück. »Was Sie auch tun, ich könnte Ihnen niemals böse sein. Im Gegenteil, es ist doch ganz natürlich, dass Annette mit zu Ihnen gegangen ist. Das ist doch selbstverständlich. Ich freue mich sehr darüber.« Auch an diesem Tag arbeitete Giacometti bis spät am Abend. Dann fuhren wir zu dritt zum Montparnasse und aßen gemeinsam. Als wir fertig waren, sagte Giacometti, »Ich will noch ein paar Briefe schreiben. Macht ihr, wozu ihr Lust habt. Wir sehen uns morgen wieder. Morgen muss ich gut arbeiten.« Er winkte zum Abschied und verschwand in einer Seitenstraße, in der es ein paar Bars gab. Wir blickten ihm nach und ich fragte Annette, »Wollen wir auch noch in eine Bar?« Aber sie wusste bereits, was sie wollte. Sie kam auch diese Nacht für eine Weile mit zu mir und kehrte im Morgengrauen nach Hause zurück. So war es auch in der nächsten und in der übernächsten Nacht. Giacometti arbeitete mit jedem Tag intensiver an meinem Porträt. Und parallel dazu wurde Annettes Liebe zu mir täglich stärker. Sie war selbst überrascht, dass sie Alberto und zugleich mich lieben konnte. Giacometti wiederum freute sich, dass Annette so fröhlich und voller Energie war. Unser Dreierbund wurde immer enger. Irgendwann sagte er noch: »Ich dachte schon seit langem, dass Annette eine Affäre gut täte und habe ihr das auch mehrfach gesagt. Denn ohne eine Affäre ist sich eine Frau im Allgemeinen nicht sicher, ob sie aus freiem Willen mit ihrem Mann zusammen ist oder nicht.« Bei vielen Ehepaaren ist es doch so, dass die Frauen durch Konventionen an ihre Männer gebunden sind oder aus Bequemlichkeit mit ihnen zusammenleben. Dabei geht die Freiheit der Frauen verloren. Tatsächlich gaukeln sich viele Frauen, die ihrem Mann treu sind, durch Konventionen gefesselt, selbst vor, sie seien dies freiwillig und womöglich aus tiefstem Herzen. Darf man behaupten, dass ein Mann, der seine Frau auf diese Weise in Fesseln legt, sie liebt? Hat die Frau hingegen eine Affäre? Ist dies zumindest der Beweis dafür, dass sie nicht die Sklavin ihres Mannes, sondern ein Subjekt mit freiem Willen ist? Will die Frau dann noch immer mit ihrem Mann zusammen sein, ist klar, dass sie dies aus freien Stücken tut. Wie kann man jemanden lieben, wenn man nicht frei ist? Und was hätte es für einen Wert, so geliebt zu werden? Ich habe Annette also zu einer Affäre geraten, aber bisher wollte sie nicht. Vielleicht, weil es keine Gelegenheit gab oder weil sie keine Lust darauf hatte. Oder beides. Sie sind ihr erster Liebhaber. Annette war schon immer eine freie Frau. Und ich wusste, dass eine Affäre jederzeit möglich wäre. Gerade deswegen liebe ich sie. Wichtig ist doch, fügte er hinzu, dass Annette mit zu ihnen gegangen ist und dadurch ihre und meine Beziehung sowie meine und Annettes Beziehung noch enger wird. Eine solche Dreierbeziehung übersteigt das allgemeine Verständnis. Es ist ein Abenteuer, das sämtliche Abenteuer dieser Welt übertrifft. So wie das Abenteuer unserer Zusammenarbeit sämtliche Abenteuer der Welt übertrifft. Unsere Arbeitstage endeten immer später. Das ist schwierig. Es geht überhaupt nicht voran. Das ist ja, als müsste ich Steine fressen. Und ich weiß einfach nicht mehr weiter. Plötzlich schrie er: Scheiße, Scheiße! Und zog seinen zur Leinwand hin ausgestreckten Arm zurück. Scheiße! Er biss die Zähne aufeinander, sah mich mit einem entsetzlichen Gesichtsausdruck an und versuchte, mit dem Pinsel die Leinwand zu berühren. Doch in dem Moment, als der Pinsel kurz vor der Leinwand war, zuckte Giacometti wie von einem Stromschlag getroffen zurück. Unmöglich. »Ich traue mich nicht, die Leinwand zu berühren«, stöhnte er. Das wiederholte sich 3 oder 4 Mal. »Unmöglich«, gab er gequält von sich. Er hörte auf zu malen, saß niedergeschlagen da, fasste seinen Kopf mit beiden Händen und verharrte lange in Gedanken, starr, mit gesenktem Haupt. So etwas war noch nie passiert. Er hatte immer wieder seine diversen pessimistischen Sprüche vor sich hingesagt. Unmöglich, es ist zu schwierig oder das halte ich nicht aus. Dabei hatte er aber unablässig weitergemalt. Tage und Stunden hatte ich da gesessen und er hatte nicht eine Minute beim Malen innegehalten. Jetzt hockte er da, 5 Minuten, 10 Minuten und ließ den Kopf hängen. Ich bekam Angst, fragte: Alberto, was ist passiert? Er rührte sich nicht. Ich stand auf und ging zu ihm. Zu meiner Überraschung weinte er. Er biss sich auf die Lippen, bedeckte seine Augen mit den Händen. »Alberto, was ist passiert?« fragte ich noch einmal und legte ihm meine Hand auf die Schulter. Als hätte es nur dieses Signal gebraucht, fing er nun an, erbärmlich zu schluchzen. »Alberto«, rief ich, »aber was sollte ich sagen?« Ich fand keine Worte. Ein weltberühmter Künstler, nach dessen Werken sich die größten Museen verzehrten, für die sie bereitwillig Höchstpreise zahlten, ein 55-jähriger Bildhauer und Maler auf dem Gipfel seiner Leistungsfähigkeit, den alle, jung und alt, abstrakte und gegenständliche Künstler, Kritiker, Dichter und Philosophen einmütig priesen und schätzten, ein beherzter Mann ohne jede Sentimentalität, ein Mann unter Männern. War es vorstellbar, dass dieser Giacometti so unter seinem Schaffen litt, dass er heimlich weinte? Da saß er vor meinen Augen, und schluchzte. Es dauerte eine ganze Weile, bis er sich schließlich beruhigte. »Verzeihen Sie mir, dass ich weinen musste«, sagte er, »aber Ihr Gesicht auf der Leinwand ist eine Bombe. Und ich hatte das Gefühl, dass sie explodiert, wenn ich ihm auch nur nahe komme, dass mir alles um die Ohren fliegt. Ich konnte die Leinwand einfach nicht berühren. Alles würde in die Luft fliegen«, sagte er noch einmal. »Alles wäre zerstört, von einem Abgrund verschlungen, unerreichbar für immer. Sehen Sie? Keine Augen, keine Nase, keine Ohren, nur eine verschwommene Art Wolke. Wenn ich so weitermache, bleibt nichts auf dem Bild übrig. Was soll ich bloß tun?« Dann fügte er hinzu: »Alles wird zerstört, nicht nur das Bild. Meine ganze Malerei wird am Ende sein, auch meine Skulpturen natürlich. Ich werde keine Bilder und keine Skulpturen mehr schaffen können. Aber nicht nur meine Kunst. Mein ganzes Leben bricht in sich zusammen. Es löst sich auf. Alles entwischt mir.« Giacometti malte 3 Bilder mit mir. Ein Bild nachmittags von 2 bis 5 Uhr, eins aus etwas größerer Entfernung zwischen 6 und 8 Uhr abends und ein drittes, an dem er von 8 Uhr abends bis Mitternacht arbeitete. Zwischen 5 und 6 Uhr machten wir eine Pause in dem Café um die Ecke und er aß 2 hartgekochte Eier. Am 28. November verabschiedete ich mich während unserer kurzen Pause im Café kurz von Giacometti und Annette. Ich sagte, dass ich etwas erledigen müsse und in einer Stunde wieder da wäre und sprang in ein Taxi. Ich fuhr zum Büro der Air France. Als ich zurückkam, saßen die beiden noch immer im Café. »Was glauben Sie, wo ich gewesen bin?«, fragte ich lachend und verkündete, dass ich meinen Flug vom 30. November auf den 16. Dezember verschoben hätte. Giacometti und Annette waren euphorisch. Sie stießen Freudenschreie aus. Der Dezember kam. Die Tage wurden kürzer, es herrschte eine eisige Kälte und aufgrund der internationalen Konflikte in Ägypten und Ungarn herrschte Warenknappheit. Annette musste weit laufen, um Kohlen für den Ofen zu kaufen. Ich begleitete sie und half ihr beim Tragen. Am Ende unserer nächtlichen Sitzung waren Giacometti und ich so dermaßen erschöpft, dass wir nicht die Energie hatten, gleich wieder auszugehen. Wir legten uns erst einmal nebenan in Annettes Zimmer aufs Bett. Manchmal kam Annette dazu, dann lagen wir zu dritt nebeneinander. Nachdem wir uns ein wenig ausgeruht hatten, rasierte sich Giacometti. Er tat dies ohne Rasierschaum und schnitt sich des Öfteren. Und schließlich zogen wir durch die neblige Nacht Richtung Montparnasse. Wir setzten uns hinten ins La Coupole an unseren angestammten Tisch, aßen fast immer die besten Austern und tranken den dazu passenden Wein. Dann kamen Olivier Larand und alle möglichen anderen Leute, es wurde lebhaft geredet, bis sie schließlich weiterzogen. Nach dem Essen sagte Giacometti: »Ich gehe noch in eine Bar und fahre danach ins Atelier zurück.« Er gab Annette einen Kuss, schüttelte meine Hand mit den Worten: »Danke für heute, wir sehen uns morgen wieder«, und verschwand in einer dunklen Seitenstraße. Annette begleitete mich jede Nacht ohne Ausnahme in mein Hotel und kehrte gegen 4 Uhr morgens nach Hause zurück. Schließlich kam der 15. Dezember. Am nächsten Tag würde ich abreisen. Auch an diesem Tag arbeiteten wir wie immer. Während er mit der Arbeit fortfuhr, mit der er 2,5 Monate ohne einen einzigen Tag Pause verbracht hatte, sagte Giacometti: »Noch nie in meinem ganzen Leben bin ich so weit gekommen wie jetzt. Dank Ihrer Hingabe beim Modellsitzen habe ich Riesenfortschritte gemacht. Dieser Fortschritt lässt sich an 2 Dingen festmachen. Erstens kann ich auch am Tag vor Ihrer Abreise wie immer arbeiten. Das heißt, ich kann so wie immer mein Werk zerstören. Denn tatsächlich vernichte ich gerade jetzt das, was ich gestern gemalt habe. Das hätte ich vorher unter keinen Umständen gekonnt. Zweitens habe ich die Grenze des Möglichen überschritten und kann dennoch weiter meine Arbeit machen, was ich bisher für unmöglich hielt. Noch nie zuvor habe ich so stark die Leidenschaft gespürt, weitermachen zu wollen. Diese 2 Dinge markieren einen Fortschritt, der früher unvorstellbar gewesen wäre. Wären Sie schon Ende November abgereist, es wäre für mich eine Katastrophe gewesen. Schade ist allerdings, dass die wirkliche Arbeit erst jetzt beginnt. Dass ich erst jetzt verstehe, was ich zu tun habe. Ich bin einfach zu langsam. Verdammt! Hätte ich nur noch ein paar Tage. Ich würde bestimmt viel weiterkommen. Tatsächlich ist es ein Irrtum zu glauben, man könne eine so ungeheuerliche Arbeit wie jene, ein lebendes Gesicht so abzumalen, wie man es vor sich sieht, in 2 oder 3 Monaten zustande bringen. Ich müsste mindestens 10 Jahre lang, wie jetzt, tagtäglich, ohne Pause weitermachen, um auch nur ansatzweise ein auch für mich wahres Bild schaffen zu können. Am Abend kam Annette zurück. Sie war unterwegs gewesen und überreichte mir ein kleines Päckchen. Sie habe, sagt sie, ein paar Geschenke für meine Frau und meine Töchter gekauft. Giacometti arbeitete auch an diesem Abend so wie immer. Während er in aller Ruhe malte, sagte er, ich kann unmöglich hier aufhören. Ich muss auf jeden Fall weitermachen. Natürlich kann ich mit Annette als Modell weiterarbeiten und auch dann würde sich das Ganze dank Ihnen von all den vorherigen Arbeiten vollkommen unterscheiden. Aber ich möchte weiter an Ihrem Porträt malen. Sie müssen unbedingt noch einmal nach Paris kommen. Wenn Sie nichts wollen, kann ich nichts machen. Aber Sie werden zurückkehren, oder? Ja, ich werde kommen, wenn mir das möglich ist. Nein, nein, nicht, wenn es Ihnen möglich ist. Nicht, wenn es irgendwann passt. Wir selbst machen es möglich. Kommen Sie, sobald sich Ihnen die Möglichkeit bietet, wieder nach Paris. Wann können Sie kommen? Nun, vielleicht nächstes Jahr im Juli. Im Sommer gibt es an den japanischen Universitäten 2 Monate vorlesungsfreie Zeit. Dann kommen Sie nächstes Jahr im Juli. Ich schicke Ihnen im Juni die Einladung und das Flugticket. So werde ich in dem halben Jahr ziemliche Fortschritte machen. Und wenn Sie dann wieder in Paris sind, werde ich Sie porträtieren können. Ich muss weiterarbeiten, erklärte er. Doch das Wichtigste ist, dass Sie nächsten Sommer wiederkommen. Ja, das werde ich, antwortete ich. Doch ich hatte meine Zweifel, ob ich es wirklich tun würde. Auch an diesem Abend gingen wir zusammen mit Annette ins La Coupole und aßen dort zu Abend und Giacometti wiederholte ununterbrochen, dass ich nächstes Jahr im Sommer nach Paris kommen müsse. In einem halben Jahr sind Sie wieder hier, sagte er. Auf diese Weise ändert sich nichts. Wenn Sie nach Japan fliegen, ist das genauso, als würden Sie nach Rom fahren, um eine Weile Italien zu bereisen. Die Entfernung spielt keine Rolle. Aber Japan ist sehr weit weg, warf Annette ein, die Dinge anders sah. Natürlich wäre ich glücklich, wenn Diana Ihara im nächsten Sommer wiederkäme, nur finde ich, es ist trotzdem noch ziemlich lange hin. In einem halben Jahr wird Diana Ihara ein anderer sein. Auch ich werde nicht mehr dieselbe sein wie jetzt. Ich kann nicht an etwas glauben, das erst in einem halben Jahr stattfindet. Nichts wird sich ändern, insistierte Giacometti, und auch ich wiederholte, dass ich nichts ändern würde. Aber Annette war nicht zu überzeugen. Für sie war der Abschied, der uns am nächsten Tag bevorstand, ein Abschied für immer.